ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Woho, spürt ihr auch die dünne Luft hier oben? 1350 Meter. Das hat was zu bedeuten, dass ich das frage, weil ich habe Erfahrung mit der dünnen Luft gemacht heute schon. Dazu kommen wir später. Herzlich willkommen aus dem Zentralmassiv nach der ersten wirklich schweren Bergetappe, die eigentlich gehalten hat, was sie versprochen hatte. Denn es ging richtig ab, vorne, hinten, in der Mitte und wir hatten großen Spaß darüber. Und da reden wir wie jeden Tag in der ARD Audiothek, hört ihr diesen Tourfunk. Während der Tour erscheinen wir täglich, ansonsten im Laufe des Jahres immer so ungefähr alle zwei Wochen. Und während der Frankreich-Rundfahrt besprechen wir mal genau das, was an dem Tag passiert ist. Schauen auch ein bisschen voraus. Morgen ist Ruhetag. Und heute hatten wir eine Menge Spaß. Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und ich bin Moritz Kasserlet und hatte große Freude, diese beiden Rennen zu sehen. Wir hatten ein Rennen um den Tagessieg. Nein, eigentlich hatten wir drei Rennen. Wir hatten ein Rennen um den Tagessieg. Wir hatten ein Rennen um das gelbe Trikot. Und damit einhergehend auch ein Duell der großen Favoriten. Was war für dich das Schönste heute, Fabian?
Ach, Ben Healy, der hat mir einfach so gut gefallen. Das war einfach so geil, der Kampf, weil erst dachte ich, klar, es geht um Etappensieg und vielleicht schielt er so ein bisschen, aber 3 Minuten 55 kam mir erstmal so viel vor, dass ich gedacht habe, das macht er nicht. Und dann irgendwann auf den letzten 30 Kilometern geht er nicht mehr außer Führung. Und dann dachte ich, okay, die anderen lagen einfach nur hinten drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, probiert das. Ist aber auch ein Spiel mit dem Feuer. Denn wenn er die ganze Zeit von vorne fährt, dann kann er auf jeden Fall nicht mehr um Etappensieg mitfahren. Da lag ich auch nicht ganz falsch, aber er ist immerhin noch Dritter geworden. Ja. Also er ist ein Wahnsinnsrennen gefahren. Sein Team ist allerdings auch ein Wahnsinnsrennen gefahren, muss man sagen. Also er hatte sie waren zu viert, also drei Leute, die er noch dabei hatte. Die sind den ganzen Tag Vollgas von vorne gefahren. Und ja, am Ende war es dann denkbar knapp. Na, es war schon mal knapper dieses Jahr.
Ja, genau. Eine Sekunde hatten wir auch schon mal. Ja.
Eine Sekunde hatten wir auch schon mal, aber es lag auch daran, dass hinten dann Waffenstillstand war, denn wenn die beiden noch eine Attacke gesetzt hätten, dann wäre die halbe Minute weg gewesen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, er hat es geschafft und es wirkte so, als wäre es der Plan gewesen von diesem Team und auf jeden Fall ist es für ihn ein Märchen, das jetzt wahr geworden ist. Letzte Woche schon Etappensieg. Und jetzt das gelbe Trikot für den Iren.
It's a fairy tale, you know. If you told me this before the tour, I think I wouldn't have believed you, you know. So to win in yellow jersey, it's just incredible and beyond belief, really.
Ja, also der ist ganz aus dem Häuschen, Ben Healy. Und dann reden wir über das, was dahinter passierte, denn das war mindestens genauso spannend. Also Pogacar hatte selbst keine Probleme. Aber mein Eindruck war zumindest, dass Wismar es geschafft hat, sein Team vor Probleme zu stellen, Holger.
Ja, sie werden immer weniger. Letztlich haben wir ja schon gestern darüber gesprochen, dass Almeida nicht mehr dabei ist. Pavel Sivakov ist krank, konnte gleich gar nicht mehr mitfahren, denn der war auch nicht mehr da. Nils Polit wird irgendwann krank, wenn es noch so weitergeht, denn das geht nicht jeden Tag mit 2,5 Stunden davon. Der arme Kerl, der auch dann zwischendurch mal weg war, dann wieder kam. Das bringt jedenfalls nicht so viel, als dass Pogacar davon, also sich über Nils Polit im gelben Trikot behaupten kann. Und das, er ist nicht der Mann, der in den Bergen in den nächsten Tagen dann Jonas Vingegaard abwehren kann. Und dann haben sie natürlich einen starken Tim Wellens. Marc Soler hat da relativ wenig getan. Narváez war so die letzte Karte. Also die Mannschaft ist definitiv angenockt und sicherlich ist es kein Nachteil, auf der nächsten Etappe das gelbe Trikot nicht zu haben für Tadej Pogacar, sondern die anderen mal arbeiten zu lassen, weil 10 Etappen mit dieser Kombo, das wird nicht gut gehen.
Ja, Wismar sehr präsent auch vorne in der Fluchtgruppe mit zwei Fahrern vertreten. Einer hat ja auch gewonnen, dann Simon Yates, haben wir noch gar nicht erwähnt, der Etappensieger. Und es war im Prinzip ein ganz gelungener Tag für diese Mannschaft, nur das entscheidende Detail hat halt nicht gepasst. Wir haben keine Zeit gut gemacht. Und im Umkehrschluss haben sie aber auch nichts verloren und das ist ja auch eine Erkenntnis.
Und die Etappe gewonnen.
Ja, und die Etappe gewonnen. Also, aber sie müssen natürlich irgendwann Zeit gewinnen. Und ich glaube, die Taktik jetzt ist erstmal gewesen, das Team möglichst müde zu machen, rund um Pogacar. Diese Schwächen, die da sind, auszunutzen, um einfach auch Pogacar zu zwingen. Der musste halt ein paar Mal auch hinterher springen bei Jorgensen, als der es am vorletzten Berg versucht hat, ein paar Mal davon zu fahren. Und das ist halt, glaube ich, die Idee. Ne? Also die Idee ist, dieses Team müde zu fahren, Pogacar zu isolieren und dann irgendwie zu hoffen, in der dritten Woche dann Pogacar halt auch müde gefahren zu haben mit dem Team. Die machen sehr starken Eindruck, Wismar. Grisha Niermann ist im Ziel von den Englischen noch gefragt worden, weiß nicht, ob du das auch gefragt hast, ob er eine Schwäche sieht in Tadej, aber die Frage hast du, glaube ich, auch gestellt. Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, hätte ich gestellt, aber er hat es eigentlich von sich. Wir hören ihn mal rein. Grisha Niermann als sportlicher Leiter natürlich zufrieden heute erstmal.
Ja, das war der Sinn der Sache. Wir wollten eine schwere Etappe haben und in der Spitzengruppe sein, um vielleicht von hinten was versuchen zu können, aber auch um die Etappe zu gewinnen. Hat Simon super gemacht. Natürlich super happy jetzt mit einem Etappensieg und Jonas hat sich auch gut gezeigt, Matteo auch. Von daher, ja, ich würde sagen, alles nach Plan verlaufen.
Ja, Pogacar war fast isoliert am Ende. Sie waren sehr präsent. Was gibt Ihnen das mit für die nächsten Tage?
Ja, ich vor allem vertrauen, dass Jonas wirklich sehr, sehr gut ist. Aber das gilt auch für Tadej und er hat immer noch eine Minute 20 Vorsprung. Von daher wird es sehr, sehr schwer, ihn zu schlagen in dieser Tour. Aber wir werden alles versuchen und das haben wir heute auch gezeigt. Und ich denke, das sind wir uns auch schuldig, sind wir auch den Fans schuldig und wir glauben absolut an unsere Chancen.
Kommt der Ruhetag jetzt mal recht?
Von uns aus könnte es, glaube ich, auch weitergehen, aber ja, der Ruhetag ist morgen. Ich denke, dass alle happy sind und dann gucken wir weiter.
Ich wollte gerade sagen, also manche freuen sich auch über diesen Ruhetag, aber er hat ja im Prinzip, also er hat natürlich jetzt nicht explizit über Schwächen von Pogacar gesprochen, aber er hat schon gesagt, es wird sehr schwer, ihn zu besiegen dieses
Jahr. Naja, auf jeden Fall. So, aber er wurde eben dann eben später noch gefragt von den englischen Kollegen, ob er eine Schwäche bei UAE oder Tadej gesehen hätte und dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, bei Tadej nicht.
Ja, bei Tadej nicht.
Bei Tadej nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau, also das, was er nicht gesagt hat, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also sie merken, dass sie diesmal als Team scheinbar überlegen sind. Und das ist die einzige Chance, die sie haben. Vingegaard ist ganz locker und kann anders als bei der Dauphiné die Attacken von Pogacar mitgehen. Er ist der Einzige, der bisher immer mitgehen konnte. Er hat kaum... Also er hat die Zeit halt im Zeitfahren verloren, vor allen Dingen, und bei Bonussekunden. Und das macht ihn, glaube ich, zuversichtlich, dass er was reißen kann. Und die beiden Faktoren könnten eine Rolle spielen. Aber es ist halt Tadej Pogacar. Ben Healy hat gesagt, der wurde in der Pressekonferenz gefragt, also er hat natürlich gesagt, das gelbe Trikot ist ein Bonus, ist ja klar. Und dann wurde er gefragt, ob er, weil er ja noch jung ist, sich vielleicht vorstellen könnte, irgendwann doch mal auch auf Gesamtsieg zu fahren. Und da hat er nur gesagt, also wenn man sich anguckt, wenn Tadej hier oben ankommt, wie frisch der aussieht. Und wenn sie mich angucken, ich bin total erledigt. Das wäre schon sehr ambitioniert, das zu versuchen.
In anderen Worten, er ist nicht mehr ganz frisch. Wir sind hier in Höhe. Ich habe es angedeutet, 1350 Meter Höhe. Das ist ein Skigebiet hier. Unser Auto steht auf dem Idiotenhügel. Das ist kein Witz, leicht abschüssig. Links da so ein kleiner Lift, mit dem man hochfahren kann mit kleinen Kindern. Und die Teambusse sind auch nicht hier oben, die sind unten im Tal geblieben. Das heißt, viele Fahrer sind dann im Prinzip fast schon direkt nach der Ziellinie wieder umgedreht und mit der Trillerpfeife im Mund sich den Weg freigemacht und runtergeradelt. Mussten aber auf dem Weg dahin noch über so eine Schotterpiste und an kleinen Teamfahrzeugen vorbei. Und da hat sich dann ganz schnell eine Traube um Jonas Vingegaard gebildet. Der, du hast gesagt, er ist ganz locker, nicht nur auf dem Rad, sondern auch so. Also er wirkt total gelöst.
Absolut entspannt,
da kam ein englischsprachiger Kollege, der völlig außer Atem war und er erstmal... Oh, du klingst so, als hättest du gerade, wärst du gerade gelaufen, so ein bisschen. Also er hat ein bisschen gescherzt mit ihm.
Running Club.
Und hatte dann, genau, Running Club und hatte dann vor allem eine Erkenntnis.
That we have a strong team and that my legs are good.
Ja, dass er eine gute Mannschaft hat und gute Beine. Aber ja, der Rückstand ist eben immer noch da.
Yeah, so far this Tour de France, I've been able to follow all his attacks, which I couldn't do in Dauphiné. So obviously I think that's that shows that I had, yeah, have a better level now than I had in Dauphiné.
Ja, also er, anders als in der Dauphiné-Rundfahrt, konnte er jetzt bisher alle Attacken mitgehen. Das macht ihm Hoffnung, hört man so raus. Und jetzt möchte ich euch ein Soundrätsel stellen. Frage mal in die Runde erstmal, was passiert hier?
Fahren über Schotter.
Was könnte das sein? Ich habe anfangs meine Bekanntschaft mit der dünnen Höhlenluft, also nicht so schlimm ist es ja auch nicht, 1300 Meter, ne? Aber schon gemerkt, das bin ich.
Dein Herzschlag.
Das ist mein Mikrofon, was im Wind mitläuft. Mit Tadej Pogacar auf Schotterweg hier oben, auf dem staubigen Kies. Und er hat tatsächlich auf dem Rad sitzend so zwei Leuten in Anführungsstrichen ein Interview gegeben. Ich war einer davon. Und man kann es nur erahnen. Er war super zufrieden heute, gutes Team und alles in Ordnung.
Ja, er muss das so ein bisschen runterspielen, ne? Aber nein, im Endeffekt hat es war ein super Team. Also was zum Beispiel Nils Bollett heute den ganzen Tag abgeliefert hat, gigantisch. Also gigantisch, kann man nicht anders sagen. Der ist gefahren wie ein Moped. Gut, Pavel Sivakov hattest du vorhin schon angesprochen, Holger, der ist krank, der war weg. Vielleicht, wäre schön, wenn er sich wieder erholt, ich will ihm jetzt nichts, ne? Dann haben sie Almeida, der natürlich fehlt, und die anderen sind schon auch gut gefahren, also auch Tim Wellens ist lang gefahren, aber sie haben mit Jürgensen halt jemanden dabei, also ein Almeida, das Pendant fehlt halt zu Jürgensen, so, das hat man heute gesehen, aber Jürgensen hat auch nicht den Punch, dass er, also nicht an den Bergen heute, das muss man ja auch sagen, die waren jetzt nicht so super lang und auch nicht so, dass sie, da oft stand auch mal oben ein bisschen der Wind drauf, das war auch nicht so einfach, da jemanden zu distanzieren. Aber man hat, glaube ich, schon mal so eine Tendenz gesehen, was Wismar Liesebike was sie vorhaben. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie so gefahren sind. Also sie werden es an den langen Bergen auch nochmal probieren. Und natürlich haben sie kurzzeitig auch mal so ein bisschen in eine Bredouille gebracht. Aber Yates, der war hinterher auch nochmal wieder dabei. Also der hat auch so ein bisschen, weiß nicht, was er für eine Karte da gespielt hat. Ich habe ja auch mal das Gefühl, dass er seinem Bruder nicht gerne hinterher fährt.
Aber irgendwann wird das müssen.
Irgendwann wird das müssen, dann wird das auch machen. Aber man hat schon gesehen, dass das Team Wismar Liesebike heute stärker war. Bums.
Wie ist die Stimmung jetzt? Heute Abend, morgen am Ruhetag bei UAE. Ist das so, wir haben eigentlich noch alles selbst in der Hand, was ja stimmt?
Ja, doch.
Oder auch schon diese Sorge um Mist? Sie könnten uns noch
Sorge gibt es da nicht. Also Tadej, wer den gesehen hat im Ziel, dann hat er noch mal wieder, gut, das ist immer das Telefon, glaube ich, von der Tourorganisation, von dem Social-Media-Kanal. Dann hat er Selfies damit gemacht, hat die ganze Zeit gelacht und hat wahrscheinlich alles andere auch noch fotografiert, weil er einfach Witze damit gemacht hat. Der wird morgen wieder schon... Die werden eine schöne Ausfahrt machen, die werden Kaffee trinken, die werden ein paar Witze erzählen und dann werden sie weiterfahren. Am Mittwoch müssen sie erstmal nichts machen, da müssen sie nicht das Trikot verteidigen, da können sie sich erstmal zurücksetzen. Dann kann Pavel Sivakov sich vielleicht auch mal ein bisschen erholen und dann werden sie weiterschauen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt heute das Gefühl hatten, dass sie das außer Kontrolle hatten oder was auch immer, weil man hat es auch, also diese Attacke von Tadej Pogacar, die war gigantisch.
Ja.
Also der hat
am Ende.
Ja. Der hat, das war vielleicht ein Effort von einer Minute und da hat er 20 Sekunden rausgefahren oder 25 zu Oscar Only.
Das war ja eigentlich eine Vorlage von Florian Lipowitz, der es versucht hatte, auch zweimal versucht hat. Und dann hat er sozusagen diese Gelegenheit genutzt, jetzt ich mal, ne?
Und dann das war die doppelte Geschwindigkeit den beiden. Ja. Und deswegen, wir haben auch Rolf Aldag hatte vorhin in so einem Interview mal, aber also die fahren um Platz 3. Da geht es nicht darum, einen von dem, wenn die so weiterfahren, ist keiner auch nur annähernd in der Lage, bei den beiden vorne mitzufahren. Bei denen geht es eher darum, wer kann eine lachende Dritte sein.
Ja, aber aus Pogacars Sicht, Entschuldigung, ist aber wahrscheinlich ist diese Zuversicht, weil er weiß, Vingegaard wird ihm erstmal nicht davonfahren. Und diese pure Tunnelsicht, ich muss nur auf diesen einen aufpassen, alles andere mit Jorgensen, Pogacar wird ja im Bergzeit fahren, nochmal ein bisschen sich Polster erkämpfen, das kann ihm aus seiner Tunnelsicht egal sein. Die Frage wird dann nur sein, bleibt es bei dieser Konstellation, weil dieses Head-to-Head, auch Sepp Kaskus Kurs, wie er gerade heißt, machte heute wirklich einen guten Eindruck. Wort von Art schont sich noch. Ich ahne, dass er für Etappen, die da noch kommen, unter Umständen auch mal eine andere Rolle spielen wird. Ich will gar nicht sagen, World War II, mag er ja sehr, hat er zuletzt gewonnen. Da muss man dann schauen, wie die Teamtaktik so aussehen kann, dass sie Pogacar wirklich in den Würgegriff nehmen können. Das ist die Sicht von Wismar und ich glaube, die Sicht von Pogacar ist ganz einfach, ich fahre Vingegaard hinterher und der wird mir nicht wegfahren und dann reicht es ja.
Ja, und das ist es halt, ne? Also wenn er beim Bergzeitfahren nochmal was rausholt, lass es nochmal 30, 25 Sekunden sein, irgendwie sowas um den Bereich, dann hat er fast 2 Minuten oder 1,45, irgendwie so um den Dreh wird er dann haben, möglicherweise. Und das muss Vingegaard erstmal rausfahren. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe. Und der Einzige, der diesen Attacken folgen kann von Pogacar, ist Vingegaard. Alle anderen können das nicht. Aber die Frage ist, wir haben Vingegaard noch nicht einmal attackieren sehen, kann er eine Attacke fahren, wo Pogacar nicht mitkommt. Ja, das sehe ich im Moment auch
welchen
nicht.
Welchen Berg hätte er jetzt attackieren sollen?
Der war bisher noch nicht da. Ich sage ja, also das klar, war noch kein Berg für ihn da. Nee. Aber ich sehe im Moment auch nicht, dass er, ne, er kommt mit Pogacar, wenn der richtig drauf geht, anders als bei der Dauphiné, aber kann er noch einen draufsetzen? Mhm. Das ist die große Frage.
Und was mir aus Sicht des neutralen Betrachters, der sich natürlich wünscht, dass es nochmal richtig spannend werden könnte, so ein bisschen Hoffnung gibt, also ich will diese Etappe heute nicht kleinreden, das war eine super schwere Etappe, aber die ganz großen Hochgebirgsetappen kommen noch, ne? Und trotzdem war UAE heute schon in Struggle, so ein bisschen. Also das ist vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, die viele haben und ich auch.
Sie haben ein bisschen mehr schon aus dem Tank genommen als Wismar. Genau. Das so.
Ja, Florian Lipowitz haben wir angesprochen, ist dann bei dieser Attacke erst nicht mitgekommen. Ganz am Ende, so auf den letzten Metern dieses Zielsprints, konnte er die Lücke zu Pogacar und Vingegaard wieder schließen. Und unmittelbar danach hat Michael Antwerpes mit ihm gesprochen.
Florian, Sie haben den ganzen Tag super mitgehalten, bis auf diesen letzten Antritt von Pogacar und Vingegaard. Hat es sich auch leicht angefühlt oder war das ein hartes Stück Arbeit?
Oh, es war heute ein super harter Tag. Ich meine, heute der 10. Tag in Folge Rennen fahren. Ich glaube, jeder war am Limit und ja, ich glaube, wir können zufrieden sein. Die Beine waren eigentlich ganz gut und ja, ich glaube, da kann ich positiv dann in die kommende Woche schauen.
Also super Job für Primus gemacht heute wieder, ne?
Ja, ich meine, ich habe am Ende auch noch versucht, die Lücke zuzumachen und ich denke, ja, wir können zufrieden sein und ich meine, waren ja nicht mehr so viele über, also ich denke, wir haben einen guten Job gemacht.
Absolut, Glückwunsch zu der Tour bis hierher. Danke, Florian.
Ja, also auch da heißt es eigentlich immer nur dranbleiben und irgendwie überholst du dann die Leute so langsam auch in der Gesamtwertung. Aber warten wir mal ab, ist ja erst die Hälfte rum. Rolf Aldag stand dann am Bus, die Busse, wie gesagt, sind unten im Tal und Bernd Arnold war nach dem Rennen bei ihm.
Herr Rolf, man sieht ein glückliches Gesicht. Ich denke mal, wird recht, oder?
Ja, glücklich, sagen wir mal zufrieden zumindest. Es war ein Tag, wie erwartet, dass es einfach schwer ist, dass es hinten raus schwer ist, aber eben nicht der Tag, um die Tour zu gewinnen. Und Roglic und Lipowitz haben es beide sehr gut gemacht, waren defensiv. Lipo hat es ein, zwei Mal sogar selber versucht und ist dann mit den Favoriten angekommen. Insofern Tag zum Abhaken jetzt und dann gehen wir mit gutem Gewissen in den Ruhetag.
Florian immer vor Roglic, war das eine klare Ansage? Ist das auch dann so die Teamorder?
Nee, ich glaube beim ersten Mal sogar Roglic einmal mitgegangen, als Jorgensen attackiert hat und da war Florian hinter ihm. Das ergibt sich einfach so von dem, wie sie halt fahren. Und ich glaube bei Lepo hier und da müssen wir ihn schon noch mal ein bisschen in die Zügel einfach nehmen, dass er nicht zu schnell reagiert, denn die direkten Konkurrenten sind ja eigentlich klar und da muss man nicht bei jedem hinterherfahren.
Die ersten harten Berge und dann fährt so ein junger Mann neben Weltklassefahrern ewig damit. Ja, da muss man doch ein bisschen euphorischer kommentieren, oder?
Naja, der hat ja Weltklasse gezeigt in der Dauphiné schon und das wissen wir halt auch. Aber deshalb sollten wir halt trotzdem immer noch vorsichtig sein, weil bis jetzt sind wir noch keinen einzigen großen Berg gefahren.
Dann geht Pogacar und Vingegaard. Ist es dann so eine Teamordnung, dass man sagt, eher mal bei Evenepoel bleiben, um sich nicht total zu verbrennen oder wie sieht es dann aus?
Nee, wenn es gegangen wäre, dann fährt man schon mit halt, aber das ist natürlich, die Ankunft ist für beide wie gebaut, wie gemacht halt und da mitfahren zu können, ist halt ein ganz anderes Thema. Lipo hatte ja vorher einmal gezuckt, Florian, und dann sind die drüber gefahren und das war, glaube ich, dann sehr, sehr schwierig, aber wir sind natürlich zufrieden, dass er dann eben ja auch, ich glaube, Remco noch 3 Sekunden abgenommen hat.
Was für Erkenntnisse, was für Hoffnungen verbinden Sie jetzt mit den schweren Etappen, die noch kommen werden in die Berge?
Ja, ich habe immer gesagt, halt, wir sehen jetzt mal, wenn wir die ersten schweren Berge gefahren sind, wo wir halt wirklich stehen, weil davon lernt man halt viel. Ein paar Einschätzungen sind da halt schon eingetroffen, dass man halt sagen, war klar, sehen wir jetzt nicht bei den Favoriten, wenn es richtig ins Hochgebirge geht, der auf Platz 3 lag, den kriegen wir ganz gut unter Kontrolle. Die Hauptfavoriten sind halt da einfach natürlich die zwei, die da herausragen und dann für uns zu beobachten ist halt Jorgensen und Evenepoel und das bleibt auch so hoffentlich sehr, sehr lange. Denn wenn das so bleibt, dann sind wir weiter im Geschäft ums Podium.
Fabian, du hast bei einer Aussage von Rolf Aldag gerade genickt. Das war die Passage, als er sagte, wir müssen Lipowitz auch ein bisschen an die Zügel noch nehmen, dass er nicht immer sofort zuckt, wenn jemand weggeht.
Ja, oder vor allen Dingen, wenn Pogacar und Vingegaard jetzt so loslegen. Ne? Also seine Konkurrenten, und das hat er hinterher gesagt, sind eher dann Jorgensen, Oscar Ornley zum Beispiel, also nicht mehr ein Vauclin. aber die, die dahinter sind. Und Remco Evenepoel hat er wieder 3 Sekunden abgenommen. Ist jetzt noch nicht die Welt, aber bei der Dauphiné hat er ihn ja auch im Griff gehabt. Also da geht's ja schon in die Richtung. Und die muss er im Griff haben. Und die hat er im Griff und Roglic auch noch. Von daher können sie da, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr zufrieden sein. Also wenn man sieht, jetzt ein Skelmose ist heute wieder raus aus dem Top Ten gefallen. Enric Mas. Also das sind ja Leute, die hier auch sich vorstellen, mal auf jeden Fall in die Top 5 zu fahren. Und da haben ein paar schon richtig Zeit verloren bei solchen Etappen oder so einer Etappe wie heute. Und sie waren jedes Mal vorne mit dabei. Also die können schon sehr zufrieden sein.
Ja, ich finde es noch spannend.
Aber ihr hört, wir sind in der technischen Zone, Das kennt ihr, das Spielchen. Hier werden LKWs und Bühnen verrutscht und aufgebaut und abgebaut.
Alles den Idiotenhügel runter.
Genau. Leider auch noch auf die Straße, auf der wir auch gleich noch müssen. Das ist dann immer in den Bergen so die Begleiterscheinung. Holger, aber jetzt bist du dran.
Ja, ich finde es nochmal spannend. Die Fragen an Rolf Aldag richteten sich ja mit einem uns aus der deutschen Brille auf Florian Lipowitz. Und Rolf Aldag antwortet so nach dem Motto, ja, wir wollen das Podium erreichen. Er meint offiziell aber Roglic. Ja. Oder ist er schon gar nicht mehr so?
Ja, würde ich schon sagen, dass er das meint.
Ja, aber wir nähern uns langsam der Sache, dass man auch mit Florian Lipowitz so... Ich rechne ja immer noch eher Platz 5, Platz 6 und das, was Fabian gerade auch schon gesagt hat, auch Felix Gall gehörte ja noch dazu. Ja. Wer war da hinter ihm, wer konnte gar nicht folgen, wer hat jetzt nicht die Form an so einem, also 2 Bergen, einer 5 Kilometer, dann runter, dann wieder 3 Kilometer. Das ist dann nochmal anders, wenn man 10 Kilometer am Stück hochfährt. Aber es ist peu à peu, wird es ein bisschen realistischer, dass der halt um Platz, weiß ich nicht, 5, 6, 7 definitiv fahren kann, wenn ihm nichts passiert. Und das ist immer schon mal mehr, als wir am Anfang dachten.
Und wir können schon mal festhalten, 2 Fahrer von Red Bull Bora Hansgrohe in den Top 10. Lipowitz 8er mit 3,5 Minuten Rückstand. Roglic hat 7 Sekunden
auch Rückstand
mehr.
Auf Healy, ne?
Also. Auf Healy, genau. Und nicht auf die sie eigentlich achten wollen. Aber Aldag sagt es ja auch, also eigentlich können wir erst wirklich eine Standortbestimmung machen, wenn es richtig, richtig steil wird. Und das ist am Donnerstag der Fall. Freitag das Zeitfahren, Samstag auch nochmal hammermäßig, also dann wartet die Pyrenäen-Trilogie, aber am Mittwoch nach dem Ruhetag, Holger, geht's erstmal gemächlich zu, dort nobody...
Ich erinnere dich an das gemächlich, wenn wir am Mittwoch hier um diese Zeit, wer weiß.
Nothing to lose.
Ja, es ist so ein Ding, wo alles möglich ist. Es ist eigentlich eine flache Etappe mit ein paar Hügeln, das Problem ist, 10 Kilometer vor dem Ziel geht's für einen knappen Kilometer mit 12% durchschnittlich nach oben. Das ist gar nicht die Disziplin von Jonathan Milan. Das heißt, welche Mannschaften haben ein Interesse, Ausreißer zu jagen? Was passiert eigentlich mit Pogacar und Co. bei 12% Steigung und dem Zielstrich fast schon in Reichweite? Ist das wirklich dann ein Ruhetag? Wer glaubt als Ausreißer in so einer Gruppe, muss man natürlich auch dann über den Berg. Für wen könnte das passen? Also das ist eine Etappe, wo man wirklich so ein Taktikspiel, wird sicherlich sehr interessant, schon von Anfang an zu beobachten sein, wer da wie fährt.
Wen lassen sie auch fahren, ne?
Ja.
Genau, und welche Mannschaft fährt hinterher? Genau. Also das ist das. Also UAE werden erstmal nicht fahren. Warum?
Ne? Nö, die sowieso
nicht. Ben Healy, der auf jeden Fall. Je länger die das Trikot haben, desto besser ist das für die. Die haben jetzt die Etappe und jetzt wollen die möglichst lange noch das Trikot haben.
Und so lassen irgendwie 10 Leute weg aus den hinteren Spalten des Ergebnisses.
Intermarché Wanty, also Binyam Gemais heute sehr gut gefahren, ist sehr lange vorne mitgefahren in dem im Hauptfeld, hat sich danach erst komplett zurückfallen lassen, aber der war sehr lange noch vorne mit dabei. Die könnten eventuell ein Interesse haben.
Alpecin.
Van der Poel. Mhm. Für der könnte es noch prüfen. Es sind, glaube ich, 7 Kilometer von oben dann ins Ziel.
Mhm. Also 8,5, aber.
Ja. Gucken wir dann mal.
Ja, du wirst es persönlich ausmessen.
Ich messe es dann noch. Nein, aber also es ist auf jeden Fall eine Rampe fürs Finale. Da wird jemand attackieren. Ne? Also, keine Frage.
Eine Frage habe ich noch, Fabian.
Davor ist es auch schon hügelig. Das ist
flach. Das ist
immer so fiese kleine Rampen. Also genau. Das ist jetzt kein Hochgebirge, aber das ist, wir werden es uns angucken.
Auch eher wieder ein bisschen Klassikerprofil. Mhm.
Eine Frage habe ich noch, was jetzt sehr auffällig war heute, finde ich, das war die letzten Tage auch schon so, aber heute hatten sie, glaube ich, alle bei Wismar diese Nasenpflaster, auch noch in sehr auffälligen Farben. Die haben ja schon länger mal ein Comeback gefeiert, ich glaube in den 90ern ging es mal los, aber offensichtlich ist das jetzt wieder irgend so ein Mittel, mit dem man vielleicht die Atmung verbessern kann? Oder
ja, es gibt immer so, also Skelmose hatte ich jetzt hier, da habe ich ein Foto gemacht, der hat sich das, nämlich das war weiß, das Nasenpflaster, das hat er sich dann in blau-weiß-rot angemalt, also in französischen, wie die Flagge, und dann 14. Juli noch drauf geschrieben. Also hat ihm nicht viel gebracht, er ist heute nicht ganz so gut gefahren. Vielleicht macht das morgen wieder ab.
Aber warum machen die das?
Morgen sowieso. Um die Luft. Natürlich, die Nasenflügel gehen dann weiter auf und dann kann man besser atmen. Ich weiß nicht. Ich habe immer nur durch den Mund geatmet, wenn es um Vollgas ging. Ich habe die auch nie benutzt. Mich haben die immer so ein bisschen genervt. Aber es stört mit Sicherheit nicht oder es ist nicht kontraproduktiv. Und von daher, wenn man greift halt auch jeden Strohhalm, ja. Man probiert überall alles richtig zu machen, Aerodynamik und alles. Und wenn das vielleicht nochmal ein bisschen was bringen kann, dann macht man das, macht aber auch nicht jeder. Ja. Also Mats Petersen, den haben sie auch dazu schon mal befragt bei Lidl Trek und dann hat er gesagt, ja, die anderen haben das alle, warum hast du das nicht? Hat er gesagt, ja, weil ich Stil habe.
Hm. Und Pogacar braucht es nicht, weil er nicht atmet.
Also, das ist so eine Glaubenssache,
glaube ich. Ein Franzose hat dann heute doch noch groß aufgetrumpft, Lenny Martinez hat sich das Bergtrikot geholt.
Und 48 Jahre nach seinem Opa.
Genau, ja. Und der hat es aber ein bisschen Ziel gebracht. Mhm. Also, heute ist es super gut gefahren, immer ein bisschen zu hart, also ein bisschen ruhiger muss er, glaube ich, noch werden. Der ist immer so tief gegangen bei den Sprints. Gut, einmal hat er auch fast verloren gegen Johannessen. Da hat er sich so ein bisschen überrumpeln lassen und hinterher auch. Also an seiner Stelle, es ging ja heute nicht mehr um eine, es ging noch um Platz 9 hinterher, ne, glaube ich, in der Gesamtwertung. Aber er ist dann ja nochmal an Vingegaard und Pogacar vorbeigefahren. Die hatten ihn kurz vor Ziel überholt und dann haben die aufgehört zu sprinten. Dann ist er wieder vorbei und ist noch richtig tief gegangen. Also ich hätte da jetzt mal ein paar Körner gespart. Der muss halt nochmal, am Ende nicht mehr. Nein, da gab es natürlich keine mehr. Aber er hätte...
nur ein 2, also die ersten 4.
Ja, okay. Genau. Aber er hätte halt, er musste ja nochmal, wenn er das Backtrick holen will, das kann er durchaus machen. Er ist ein exzellenter...
Das französische Thema jetzt werden.
Exzellenter Kletterer. Also dann muss er aber öfter noch in eine Fluchtgruppe. Und dann gilt es eigentlich darum, wenn ich keine Punkte mehr holen kann, ab dann sofort Beine hoch sparen. Ich meine, so habe ich das damals beim Giro auch gemacht. Also, sobald ich keine Punkte mehr erreichen konnte, hab ich die Handbremse gezogen und bin locker ins Ziel gerollt, damit ich am nächsten oder übernächsten Tag wieder in eine Spitzengruppe gehen kann. Oder die auf jeden Fall die Möglichkeit.
Das ist bis heute deine Taktik, habe ich hier im ARD-Team das Gefühl. Immer nur das Nötigste machen.
Immer nur so hochspringen, wir sind ein gutes Pferd, ne? Springt immer nur so hoch.
Jetzt mache ich mal Moritz Job. Super Geschichte zum Thema Bergtrikot und 50 Jahre bei sportschau.de von Michael Ostermann, habe ich heute Mittag gelesen, hat mir sehr geholfen, weil das Thema ja doch sehr akut war, gerade mit Lenny Martinez.
Ja, und das wird auch in den nächsten Tagen bei uns im Fernsehen immer wieder mal ein Thema, denn wir haben alle deutschen Träger des Bergtrikots kontaktiert und die kommen nochmal zu Wort. Also das ist was, auf das ihr euch freuen könnt.
Kommst du auch mal zu Wort, Fabian?
Fabian hat sein Trikot heute schon gezeigt. So,
Moritz ist ja, der muss ja noch nicht mal springen, der läuft ja einfach.
Neben Pogacar.
Ja, übrigens Eigendiagnose, mindestens Zerrung im linken Oberschenkel. Vielleicht auch mehr. Das wird sich morgen im Ruhetag zeigen. Apropos Ruhetag. Eigentlich wollten wir morgen auch Pause machen mit diesem Tourfunk, weil wir echt eine Menge zu tun haben. Wir müssen bis Toulouse kommen und das ist viel Autofahren und auch nervig. Aber wir haben jetzt kurzfristig, Michael, morgen einen Termin bekommen mit Florian Lippowitz und haben uns entschieden, dieses Interview zeigen wir euch, spielen wir euch dann morgen vor. Also es wird morgen auch am Ruhetag eine Tourfunkfolge kommen mit ein paar kurzen Eindrücken aus dem Teamhotel von Red Bull Bora.
Wir sind morgen früh mit ihm verabredet. Wir wissen nicht, wie lange wir mit ihm sprechen dürfen, aber ein paar Fragen dürfen wir stellen, 1:1. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
Hört ihr dann alles hier im Tourfunk. Ihr könnt den natürlich abonnieren, gerne weiterempfehlen. Bewertet uns gerne, schreibt gerne Bewertungen da, wo es geht, das freut uns sehr und bleibt uns treu in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt und wir hören uns dann morgen und spätestens übermorgen wieder, wenn es in Toulouse weitergeht. Danke euch für diese Runde und jetzt ab ins Auto.
Bis denn, ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.